Grüezi miteinander. Ja, ich freue mich auch, wieder einmal bei Ihnen zu sein. Und die Reise hierher ist immer etwas Besonderes, etwas Schönes. Muss ich weiter weg, dass es weniger halt. Ja, vielleicht klappt das oder geht es einigermaßen. So weit weg. Also gut, wir probieren es. Eigentlich sollte es näher herkommen. He? Aha, ist das noch nicht ausgehalten dann? So ist es halt mit der Technik manchmal, dass man ein bisschen pröbeln muss, bis es geht. Ich hoffe, offenbar nicht ganz so eine mikrofonmäßige oder headsetmäßige Stimme, dass es auf Anhieb geht. Also, wir haben eine kleine Predigserie, wie das der Christoph schon gesagt hat. Wir haben mir das Thema gegeben, Jakobusbrief wäre mal dran. Und dreimal. Also dreimal kann man natürlich nicht sehr viel sagen. Aber vielleicht gelingt es euch, die Themen nochmal einmal anzuschauen und darüber nachzudenken. Oder vielleicht bei einem Spaziergang auf der Randenuhr oder irgend so mit jemand anderem zusammen noch auszutauschen. Das ist ja immer ganz wichtig, dass nicht nur die eigene Meinung da ist oder präsent ist, sondern dass die auch noch ergänzt wird durch eine andere Meinung oder vielleicht sogar eine dritte Meinung. Wir werden das Video anschauen, jetzt in Grad. Ich muss noch etwas sagen zu dem. In dem Video vom Bibel, das bibelprojekt.de, da gibt es ganz einen Haufen solche Videos, wo alle Briefe, praktisch alle Briefe vom Alten und Neuen Testament zusammengefasst sind. Es geht schnell und es wird gleichzeitig noch gezeichnet dazu. Also zeichnen ist immer gut, wenn man sieht, wie etwas entsteht, aber der das redet, der redet relativ schnell. Es geht 8 Minuten und dann haben wir den ganzen Jakobusbrief im Überblick. Und wissen nachher alles. Nein, es ist, mir geht es selber so, dass ich manchmal also so einen Videoclip ein paar Mal muss anschauen. Dann fällt einem immer wieder etwas Spezielles auf. Das entbindet einem aber allerdings nicht, den Jakobusbrief selber noch zu lesen, im Detail noch zu lesen. Es sind ganz ein Haufen Informationen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das Video auch bei der Daniela erfragen. Sie tut euch das oder einen Link mindestens schicken. Ich habe es ihr auch geschickt. Und dann kann man das daheim nochmal anschauen. Ich werde dann zu 3 Themen aus dem Jakobusbrief in meiner Predigt etwas sagen und beschränke mich ganz stark. Gut, starten wir mal mit dem Video.
Der Brief von Jakobus. Im Griechischen heißt es Jakobos, was auf Hebräisch Jaakov bedeutet. Im Neuen Testament gibt es viele, die Jakobus heißen. 2 davon gehörten zum engsten Kreis der 12 Apostel von Jesus. Aber dieser Brief stammt von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus. Die Geschichte von Jakobus kennen wir aus der Apostelgeschichte und aus den Briefen von Paulus. Nachdem Petrus aus Jerusalem weitergezogen war, um neue Gemeinden zu gründen, wurde Jakobus als Leiter der Hauptgemeinde in Jerusalem bekannt. Diese bestand hauptsächlich aus messianischen Juden oder Judenchristen. Das war die allererste christliche Gemeinde. Und wir wissen, dass sie in den 20 Jahren unter der Leitung von Jakobus schwere Zeiten durchlebte. Es gab eine Hungersnot, die in der ganzen Region zu großer Armut führte. Und die messianischen Juden wurden in Jerusalem durch jüdische Leiter verfolgt. Aber trotz alledem war Jakobus eine tragende Säule der Gemeinde in Jerusalem. Er war auch als Friedensstifter und für seine weise und mutige Leitung bekannt, bis er auf tragische Weise ermordet wurde. Und in diesem Buch haben wir das Erbe seiner Lehre und seiner Weisheit zusammengefasst in einem kurzen und kraftvollen Text. Das Buch beginnt wie ein Brief. Jakobus grüßt alle messianischen Juden, die außerhalb von Israel leben. Aber es liest sich nicht wie einer von Paulus' Briefen, in denen er bestimmte Probleme einer lokalen Gemeinde anspricht. Dieses Buch ist eher eine Zusammenfassung von Jakobus' Weisheit für alle und jede Gemeinschaft von Jesus' Nachfolgern. Das Ziel von Jakobus ist es aber nicht, neue theologische Informationen zu vermitteln. Er will sich eher in dein Leben einmischen und deine Art zu leben hinterfragen. Seine Weisheit wurde durch zwei Quellen stark beeinflusst. Die erste ist die Lehre von Jesus über das Leben in Gottes Königreich, besonders die Bergpredigt, auf die er sich in diesem Buch ständig bezieht. Der zweite wesentliche Einfluss kommt vom biblischen Weisheitsbuch der Sprüche, besonders die Gedichte in den Kapiteln 1 bis 9. Jakobus ist buchstäblich mit Jesus und dem Buch der Sprüche aufgewachsen. Deswegen klingt seine Lehre genau wie sie. Sie ist geprägt von ihrer Sprache und ihren Bildern. Das Buch von Jakobus besteht aus kurzen, weisen und herausfordernden Reden voller Metaphern und Einzeilern, die man sich leicht merken kann. Im Kern ruft Jakobus die messianische Gemeinschaft auf, wahrhaft weise zu werden, indem sie in Übereinstimmung mit Jesus' Zusammenfassung der Tora lebt und somit Gott und ihre Nächsten lieben wie sich selbst. Der Hauptteil des Buchs besteht aus den Kapiteln 2 bis 5. Er enthält 12 kurze Lehren, die Gottes Leute zur aufrichtigen Hingabe zum Weg von Jesus aufrufen. Und sie alle stehen nicht nur für eine zentrale Idee, die geradlinig herausgearbeitet wurde, sondern jede Lehre steht für sich allein und endet mit einem einprägsamen Einzeiler. Aber all diese Lehren sind durch sich wiederholende Schlüsselwörter und Themen miteinander verbunden, was echt cool ist. Zwei von diesen Lehren stehen am Anfang des Buchs. Die erste handelt von Bevorzugung und Liebe. Jakobus zeigt hier, wie wir dazu neigen, Leute zu bevorzugen, von denen wir irgendwie profitieren. Und wir vernachlässigen die Leute, von denen wir nicht profitieren, weil sie bedürftig sind. Jakobus sagt, das ist das Gegenteil von Liebe, wie Jesus sie definiert hat. Er fährt fort und zeigt, wie echter Glaube aussieht, beziehungsweise nicht aussieht. Wenn jemand sagt, dass er an Gott glaubt, aber Menschen vernachlässigt, weil sie bedürftig oder arm sind, dann ist der Glaube dieser Person tot. Er sagt, dass ihre Taten verraten, was sie behaupten zu glauben. Und echter Glaube führt immer zum Gehorsam gegenüber den Lehren von Jesus. Über das ganze Buch verteilt finden wir drei unterschiedliche Stellen, an denen Jakobus die Lehren von Jesus über unsere Worte weiter ausführt. Mit dem gleichen Mund, mit dem wir anderen Menschen Kummer bereiten, beten wir Gott an, total verkorkst. Wir verurteilen Leute und reden dann hinter ihrem Rücken schlecht über sie. Und wir verdrehen die Wahrheit zu unserem eigenen Vorteil. Wie wir über Menschen reden, öffnet ein Fenster in unsere Herzen und zu unseren Grundwerten. Unsere Worte erzählen die Wahrheit über unseren Charakter. Außerdem glaubt Jakobus, dass die Gemeinschaft in Gottes Königreich, so wie Jesus sie gelehrt hat, der Ort ist, an dem die Aufteilung nach Wohlstand und gesellschaftlichem Status aufgelöst wird. Deshalb warnt er vor der Überheblichkeit, die Wohlstand bei den Menschen auslösen kann, die glauben, dass sie ihn für immer haben. Er verneint das und sagt, euer Wohlstand wird eines Tages verrotten, so wie ihr. Im Gegensatz dazu leben Gottes Leute in Geduld und Hoffnung auf die Rückkehr von Jesus, damit er alles wieder ins Lot bringt. Und das soll Inspiration sein für ein Leben in glaubendem Gebet. Die Lehren in diesem Teil des Buchs sind so kraftvoll und es gibt noch so viele mehr, für die wir in diesem Video leider nicht genug Zeit haben. Aber lies sie dir wirklich alle mal in Ruhe durch. Vor diesen 12 weisen Lehren steht das Einleitungskapitel. Es ist wie ein fließender Strom aus klugen Lehren und Einzeilern, die so aufgebaut sind, dass sie die Hauptideen des ganzen Buchs zusammenfassen. Dieses Kapitel stellt dir alle Schlüsselwörter und Themen vor, die du in den Kapiteln 2 bis 5 kennenlernen wirst. Jakobus sagt am Anfang, dass er aus eigener Erfahrung weiß, dass das Leben hart ist. Er wurde sogar zum Märtyrer, kurz nachdem er diesen Brief geschrieben hatte. Aber er glaubt, dass die Prüfungen und Mühen des Lebens paradoxe Geschenke sind, die zu Durchhaltevermögen führen und unseren Charakter bilden. Gott kann mitten im Leid wunderbare Arbeit in uns leisten und hilft uns dadurch, perfekt und vollkommen zu werden. Das Wort vollkommen ist sehr wichtig für Jakobus. Er wiederholt es 7 Mal im Buch. Im biblischen Hebräisch und Griechisch bezieht sich dieses Wort auf Ganzheit. Es bedeutet, ein komplett integeres Leben zu leben, in dem deine Taten immer mit den Werten und Glaubenssätzen übereinstimmen, die du von Jesus bekommen hast. Jakobus weiß, dass die meisten von uns eigentlich als gebrochene Menschen leben, mit großen Ungereimtheiten in unserem Charakter. Wir sind alle kompromittierter, als wir zugeben wollen. Trotzdem verfolgt Gott das Ziel, gebrochene Menschen wieder ganz zu machen. Und das fängt mit Weisheit an, mit der Fähigkeit, meine Mühen aus einer neuen Perspektive zu sehen. Gott wird seine Art der Weisheit großzügig den Menschen geben, die voller Vertrauen darum bitten, ohne Gottes Charakter anzuzweifeln. Und wenn wir uns unseren geringen und zerbrechlichen Platz vor Gott bewusst machen, sind wir gezwungen, zwischen Angst und Vertrauen zu wählen. Und echte Weisheit bedeutet, mich für den Glauben daran zu entscheiden, dass Gott trotz meiner Umstände gut ist. Wenn dich zum Beispiel Armut in eine harte Zeit im Leben wirft, sagt Jakobus, versuche es als Geschenk zu sehen, das dich dazu zwingt, allein auf Gott zu vertrauen. Außerdem ist Wohlstand vergänglich. Er wird vergehen, genau wie die Wildblumen in der Sommerhitze. Also wenn du harte Zeiten durchmachst, wirf es Gott nicht vor. Lass dich von deinen Umständen eher lehren, was Jesus über Gottes Wesen gelehrt hat, nämlich dass der Vater großzügig ist, mit uns durch unseren Kummer geht und dass wir ihm vertrauen können. Es ist dieser Gott, der gegeben hat, um neue Menschen zu werden, die sich jedem Leid mit totalem Vertrauen in den Vater entgegenstellen, so wie Jesus es getan hat. Und dieses neue Menschsein finden wir nicht, wenn wir nur auf Gottes Wort hören, sondern auch tun, was er sagt. Jakobus nennt Gottes Wort hier das vollkommene Gesetz der Freiheit. Er bezieht sich hier auf das größte Gebot der Tora, das uns durch Jesus gegeben wurde, nämlich dass er uns befreit hat, um Gott und unseren Nächsten zu lieben. Jakobus zeigt uns ganz praktisch, wie diese Art der Liebe aussieht. Es bedeutet, mit anderen auf eine freundliche und liebevolle Art zu sprechen, den Armen zu dienen und mit Hingabe zu Gott allein aus ganzem Herzen zu leben. Jetzt siehst du, wie das Einleitungskapitel alle Schlüsselwörter und Ideen enthält, die in den 12 Lehren in Kapiteln 2 bis 5 genauer betrachtet werden. Jakobus tauchte in die Weisheit von Jesus und in das Buch der Sprüche ein und gibt uns in diesem Buch ein großes Geschenk aus seiner eigenen Weisheit. Für alle, die Jesus nachfolgen wollen, ist das ein wunderschön gemachter Schlag in die Magengrube. Und darum geht es im Buch von Jakobus.
Haben wir das gesehen? Es gibt also auch noch ein Blatt, wo das alles so schön auf ein Blatt zusammengefasst ist. Ich habe es versprochen, es ist viel zu schnell geschwätzt worden, aber das macht nichts. Und jetzt wagen wir uns nochmal rein in eine Thematik, in die erste Thematik von dieser Serie «Gott schenkt Weisheit». Und wir lesen dazu den einen Text, also mal für den einen Text, wo ich da ein bisschen drauf eingehen will. Jakobus 1, 5 bis 8. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweifels. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Da geht es also darum, dass dem, wo Weisheit mangelt, dass der diese Weisheit bei Gott kann erbitten. Gott, gib mir Weisheit. Ja, ich habe gedacht, wir sind ja alle weise genug. Und darum müssen wir Gott auch nicht bitten um Weisheit, oder? Ja, Weisheit ist etwas, was sich wahrscheinlich jeder wünscht. Aber ich glaube, auch die Vorstellung über Weisheit, die ist ganz unterschiedlich, die geht ganz weit auseinander. Wir kennen zum Beispiel die Redewendung, dass einer die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und dann denken wir von dem natürlich auch, der ist nicht weise. Obwohl er die Weisheit mit Löffeln offenbar gefressen hat. Ich meine, dass es in dieser Redewendung darum geht, dass sich jemand ein grosses Wissen vielleicht angeeignet hat. Und vielleicht das auch zeigt in einer überdurchschnittlichen Intelligenz. Aber das ist noch nicht Weisheit. Das bedeutet noch nicht Weisheit. Weisheit ist nicht das Gleiche wie Wissen oder Intelligenz. Weisheit ist auch nicht das, was Mehrheit oder vielleicht sogar Minderheit glaubt. In unserer Schweizer Demokratie muss sich die Minderheit bei Abstimmungen immer der Mehrheit anpassen. Ob das immer weise ist, ist eine zweite Frage. Aber ebenso fraglich ist manchmal die Reaktion der Minderheit, die natürlich auch glaubt, wir wissen es besser, wir sind klüger, wir sind weiser, wir hätten recht. Auch das ist infrage gestellt. Und auch das ist nicht Weisheit, wenn eine Person schwierige Entscheidungen trifft, die sonst niemand möchte treffen. Es geht nicht um das, dass man, so wie jetzt vielleicht in der Weihnachtszeit, ein Familienessen muss absagen. Der eine sagt, ja, jetzt ist es halt nötig, und die anderen sagen, warum hätte jetzt das müssen sein? Es geht nicht nur um solche Entscheidungen, sondern vielleicht um eine Entscheidung, eine Maschine abzustellen oder eben nicht abzustellen. Manchmal meint man, dass Weisheit vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Und sich die Jüngeren eigentlich sollten zurückhalten. Aber auch das stimmt nicht. Weil es viele alte Menschen gibt, die sich auf eine eingegangene Sicht festgelegt haben und damit eben eher stur und unbeweglich und unbelehrbar geworden sind. Auf so eine Weisheit könnten wir eigentlich gut verzichten. Aber wir brauchen Weisheit, die außerhalb von unserem subjektiven, von unserer subjektiven Sicht liegt, die das Zusammenleben ermöglicht, die Frieden stiftet, die auf Vergebung aus ist und wo vor allem die Liebe nicht vergisst. Auch wenn man nicht alles auf den gleichen Nenner bringen kann. Es braucht eine überzeugende Weisheit, eine, die eben von Gott kommt und die man von ihm erbitten kann. In dem Text, den ich hier angegeben habe, Jakobus 3, 13 bis 18, wird diese Weisheit in verschiedenen Facetten noch beschrieben. Eben, Weisheit ist ja ein Wort, wie wir in der Einleitung gesehen haben, das vielmal vorkommt und wo wir auch in anderen Kapiteln der Bibel nachlesen können. Unter anderem ist das Kapitel 3, 13 bis 18, so ein Text, wo Weisheit noch näher beschreibt. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist frei von Zweifeln und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Mir geht es immer so, wenn ich diesen Text hier lese, oder vor allem auch der Aspekt, es ist freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen, da werde ich an Paul Storer erinnert, die von der Paul Storer noch kennt haben. Das ist irgendwie ein bisschen sein Lebensmotto gewesen. Er hat das ein paar Mal gesagt. Die Weisheit lässt sich etwas sagen. Wir haben ihn natürlich auch kennengelernt als ein ruhiger Mensch, der nicht viel sagt. Er hat doch zwischen ihnen auch etwas gesagt. Aber er hat sich, das ist das Lebensmotto gewesen. Und das ist mir irgendwie geblieben bis heute, sich etwas sagen lassen. Weise Menschen sind solche, die sich etwas sagen lassen. Und diese Beschreibung von Weisheit, wo wir jetzt da, das, was wir jetzt hier gelesen haben oder gesehen, immer noch, der lohnt es sich, weiter nachzudenken. Diese Weisheit, die kommt von Gott. Und diese Weisheit, die kann erbitten werden. Auch in den anderen Bibelstellen, die ich hier noch angegeben habe, werden noch weitere Aspekte der Weisheit beschrieben. Zum Beispiel auch in den Sprüchen. Und wir wissen oder haben in der Einleitung das gehört, dass der Jakobus auch in den Sprüchen lebt und einiges aus den Sprüchen mit reingenommen hat in seinem Brief hinein. Oder in Prediger 1, 2, 7, 8 und so weiter. Aber es geht in allem darum, eigentlich, oder in allem, wo Weisheit beschreibt, Gottes Weisheit beschreibt, darum, dass es nicht, dass einer, der weise ist, dass er nicht unfehlbar ist, also dass er keine Fehler macht. Auch einer, der als weise gilt, kann Fehler machen. Kann eine dumme Aussage machen. Oder irgendetwas sagen, wo nicht weise ist. Das ist alles möglich. Und was die Bibelstellen, die ich jetzt so noch angegeben habe, auch sagen, einer, der weise ist oder ein Weiser, braucht seinen Verstand. Das ist nicht jemand, der den Verstand abschalten kann und nur noch auf Gott hören oder so. Er braucht seinen Verstand. Er braucht Einsicht. Einsichten. Er muss einsichtig werden. Man kann ihn überzeugen von etwas. Und er braucht auch Erkenntnis. Also diese drei Sachen, Verstand, Einsicht und Erkenntnis, die sind nicht ausgeschaltet bei einem Menschen, der weise ist. Weisheit soll erbitten werden, sagt der Jakobus. In seinen Äußerungen geht er auf eine ungute Haltung ein. Auf eine Haltung von einem Zweifler. Wem Weisheit fehlt, der bitte Gott darum und nicht in der Haltung des Zweiflers. Ein Zweifler, der wird mit einer Meereswoge verglichen, wo vom Wind aufpeitscht wird und einmal einen stehen und dort spritzt einfach irgendwie in Richtung. Das ist ein Bild von einer Unbeständigkeit. Einer, der zweifelt, ist unbeständig. Und man weiß vielleicht auch nicht, wann ein Zweifel angebracht ist oder wie auch immer. Ein Mensch sollte eigentlich stehen und beständig sein. Man sollte sich auf seine Weisheit verlassen können. Und der Jakobus bezeichnet den Zweifler auch als einen Mensch, der in seinem Inneren gespalten ist. Im griechischen Urtext steht das ein starkes Wort, ein Mensch, der zwei Herzen hat, der doppelherzig ist. Er bittet Gott zwar, aber gleichzeitig zweifelt er über das, was Gott auch könnte überkommen. Vielleicht ist es so, wie wir manchmal auch. Wir bitten Gott in unserem Gebet das und jenes. Und unsere Erfahrung ist dann, dass wir nur wenig davon überkommen. Schwingt vielleicht in unserem Gebet oder in unserem Bitten auch ein Stück Doppelherzigkeit mit? Oder bitten wir in einer falschen Haltung, in einer egoistischen Haltung? Die richtige Haltung wäre, wenn wir den Jakobus fragen, sicher die vom Vertrauen oder vom Glauben. Eine Haltung vom Vertrauen oder vom Glauben. Glauben ist beim Jakobus etwas, was sich in den Taten oder im gelebten Leben tut beweisen oder wo man im Leben wo sichtbar wird. Wenn wir Gott vertrauen, ist das eine Grundhaltung, die sich durch all die Bereiche des Lebens zieht. Und wo wir uns irgendwie auch, ohne dass wir Wort machen davon, tut abspüren. Der Glauben oder das Vertrauen bleibt eben auch dann bestehen, wenn sich uns in unserem Leben innen oder in unserem Erleben alles querstellt. Wenn Fragen auftauchen, die wir nicht beantworten können. Oder wenn wir in die Tiefe geführt werden. Wenn wir unsere Grenzen spüren und auch dann, wenn die Kraft ausgeht, wenn wir nicht mögen, dann bleibt nur noch das Vertrauen auf Gott. Wo auch dann kann handeln, so kann handeln, wie wir es nicht für möglich halten oder nicht mehr für möglich halten und nicht mehr einmal glauben. Er kann handeln. Ich musste hier an Abraham denken, der mit seinem Sohn Isaac auf einen Berg gestiegen ist, zu opfern. Abraham hat genau gewusst, Gott hat ihm gesagt, du musst deinen Sohn opfern. Er hat wahrscheinlich ein schweres Herz gehabt. Und der Sohn hat ja gefragt, wo ist das Opfer? Es ist alles andere da. Und dann hat der Abraham ihm gesagt, das, was bei uns auf dem Fünfleiber aussen rum steht, Dominus Providebit. Gott versorgt. Ich weiß nicht, ob es Abraham geglaubt hat, aber er hat seinen Sohn nicht opfern und Gott hat versorgt zum rechten Zeitpunkt. Das ist Vertrauen, wenn alles in uns innen zusammenfällt oder zerbricht. Und darin können wir auch Gott erleben und weise werden. Weise werden, dass es eigentlich nicht auf uns darauf ankommt, sondern dass es letztlich auf Gottes Handeln, auf sein Wirken darauf ankommt. Und er kann wirken ohne uns. Aber vielmal braucht er uns und will uns brauchen. Soweit die Ausführungen zu dem Thema, zu dem Text. Ich wünsche es uns allen, dass wir weise werden und dass wir Gottes Weisheit überkommen. Auch wenn uns nicht alles erspart bleibt und unser Leben vielleicht manchmal geprüft wird. Ich wünsche es uns, dass unser Leben von Gottes Weisheit etwas ausstrahlt und Menschen das sogar ohne unsere Worte merken. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, diese Weisheit hast du gehabt vom Vater im Himmel. Und wir wollen dir danken, dass du uns diese Weisheit auch schenken willst, dass wir den Vater im Himmel dürfen bitten darum. Wir brauchen die Weisheit. Wir sind so auf uns selber ausgerichtet, manchmal so egoistisch. Wir sind von Angst und von vielen Sachen geprägt, die einfach in dieser Welt sind und weniger von dir, von deiner Weisheit. Wir brauchen deine Weisheit und schenk sie du uns, jedem von uns. Danke. Amen.